und ich moderiere einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen zum 824. Mal jetzt im Versuch in der großen Runde mit Sascha. Hallo Sascha.
Schönen guten Abend, hallo.
Lorenz, sei gegrüßt, der Robber Hotzenplotz, Plotzenhotz.
Hallo.
Und als, ich will nicht sagen Ehrengast, weil du bist auch immer wieder da und wir freuen uns sehr. Felix, Redbeard Tactical, ganz herzlich willkommen.
Tag zusammen.
Sehr, sehr schön. Ja, ich hatte es bereits gesagt, wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt sollte alles funktionieren. Und obwohl wir das jetzt alles schon gehört haben, aber trotzdem nochmal. Felix, wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag? Erzähl.
Och, wenn keiner die technischen Probleme eben mitbekommen hat, ich habe ja alles schon erzählt, nein. Bestens, neues Studio ist fertig. Das war ein großer Schritt für uns als Red Bull Tactical, war eine Menge Arbeit, aber
geil. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, haben wir richtig Bock drauf und sind gespannt, wie das aussieht. Sascha, wie geht es dir heute? Erzähl, du warst arbeiten, du armer Kerl. Ja,
heute erster Tag nach dem Urlaub, auch ungewöhnlich, dass man samstags anfängt, aber ist nun mal leider so. Und ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat jetzt und ja, freue mich auf eine sehr, sehr nette und unterhaltsame und vor allen Dingen, glaube ich, auch sehr witzige Unterhaltung heute.
Ja, weil Felix ja auch so der ist, der so oft lacht. Ich habe jetzt zum zweiten Mal, seit ich ihn kenne, lachen sehen. Lorenz, wie geht es dir an diesem schönen Samstag?
Ja, köstlich. Also alles wunderbar, wie immer. Ich lebe mein schmarotzerhaftes Leben. Nein, es ist alles schön. Ich genieße das Wochenende und freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen.
Geil. Es ist auch, ich werde das natürlich nicht auf Video rausbringen, aber Lorenz ist ja der Horst Lichter der taktischen Umwelt hier. Das ist ja, also der Schnorres ist der Beste. Jeder kriegt die Karte. Also das geht schon mal gar nicht.
Wie geht's dir denn, mein Freund? Wie geht's dir denn?
Genau, mir geht's gut. Corona hat mich mehr oder weniger verlassen. Neuer Konsum hat, nachdem wir die letzten Podcast aufgenommen haben, direkt zugeschlagen und ich habe mir diesen formschönen Bleistift gekauft. die Bleistift-Kombo, ja. Weil, ich sag mal so, Felix, hier diese abgeranzten Bleistifte, die du zeigst in deinen Videos, das funktioniert so nicht. Du brauchst einen geilen japanischen Bleistift. Ansonsten funktioniert Euro. Das alles nicht. 800 Euro, 400 Euro, 800, was sehen wir aus? Wir haben einen Schlucker. Ja. Ganz genau. Also deswegen, mir geht's gut. Ich habe den Tag damit verbracht, ihr seht das hier rechts. Ne? Ich habe ja gesagt, nächste Woche geht's direkt los. Habe heute Sachen gepackt, weil ich die Woche über nicht da bin. Und habe da natürlich auch, und damit schließt sich vielleicht der Kreis, natürlich, so den ein oder anderen noch Hinweis von Felix dann angenommen von Redbeard Tactical und meinen Verpackungsplan entsprechend angepasst, so dass mir im Gelände auch, dass es nicht nur bequem, sondern auch schön ist, ja? Denn das Auge kämpft mit.
Genau. Problem ist, die Packpläne sind frei erfunden, also von daher
ja, viel Glück. Ja, aber ey, ganz ehrlich,
wie alles.
Das ist doch in der taktischen Welt alles. Alter, sind wir Könige der Übergänge oder was? Ja. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber bevor wir das machen, Felix, du hast es schon gesagt, Redbeard Tactical macht einen großen Schritt nach dem anderen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es gerade so, dass du wieder im Ausland unterwegs warst, du Einladungen bekommen hast von offiziellen Stellen. Können wir da die Stellen sagen, also die britischen Stellen zum Beispiel?
Ja, ja.
Ja, ne, dass du von den britischen soweit ich das verstanden habe, auch diesen neu organisierten Ranger-Bataillon, so, genau. Ne, ist das so, eingeladen wurdest, um denen mal zu erklären, was Kleinkrieg ist, sozusagen. Das fand ich eine ultra spannende Sache. War diese Veranstaltung schon?
Die hat sich leider verschoben, da die gerade woanders sind.
Ich verstehe, sind woanders im europäischen Umfeld. Okay, aber ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Das heißt, ihr macht wirklich einen Schritt nach dem anderen. Und ein wesentlicher Schritt wäre jetzt, dass ihr eben ein Studio habt, dass ihr einen Raum gemietet habt. Ich hatte ja vorher schon das Glück, du hattest mal so ein paar Pläne geteilt. Ja. So, und das geht jetzt los. Erzähl doch mal, wie sieht's da aus? Also was sind da die Elemente? Also was macht's so geil? Erzähl.
Also grundsätzlich ist es vom Aufbau her eine Wohnung. Es ist der Kern des Ganzen. Das, was man auch größtenteils sehen wird, ist das Studio, wo ich halt diese wunderbare Lamellenwand habe, vor der ich auch gerade sitze. mit der entsprechenden Ausleuchtung. Es gibt neues Video-Equipment. Ich habe jetzt gestern tatsächlich das erste Video mit der Sony Alpha aufgenommen.
Geil.
Das heißt, Videos werden groß, wird natürlich nicht der komplette Content Video basiert sein, allerdings wird das wieder ein Zusatz im Prinzip. Ich habe natürlich noch ein Lager, ich habe einen Schwind.
Mhm. Geil.
Hier zu sehen, das wird auch nochmal eine Thematik sein. Da halt nicht jeder so ein Studio- oder Lagerraum, sage ich mal, hat. Wäre es dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Spindaufbau, wie er sich zum Beispiel für einen vorbereiteten Zivilisten lohnen würde.
Ja, sehr, sehr schön. Um das gleich mal vorwegzunehmen, wir sind ja auch Name-Dropper. Was hast du für einen Spind? Ist das ein Metallschrank aus dem Baumarkt? Ist das
ein Spind? Das ist ein Metallschrank aus dem Baumarkt tatsächlich.
Weil das ist tatsächlich so ein Element, ich komme da drauf, weil mir das heute natürlich wieder passiert ist. Ich habe dann so einen Keller ausgeräumt, habe versucht irgendwie meine Rucksäcke aufzuhängen. Das nimmt halt alles ultra viel Platz weg, die Hüftgurte der Rucksäcke, selbst wenn du sie abbauen kannst. So, da ist eine Wand ratzfatz dicht. Ich kenne, Sascha hat eine extra Lösung, fand ich auch ganz spannend. Ne? Kannst du auch gleich mal erzählen. Sascha, wie machst du es mit deiner Ausrüstung? Wo lagerst du das aktuell?
Also ich habe theoretisch zwei Plätze, wo ich das habe. Einmal oben bei mir, bei mir im ersten Stock oben. Da habe ich so eine eigene freie Fläche, wo ich halt mir irgendwann Boxen angeschafft habe. Und da packe ich die halt Sachen alle rein. Und es gibt einige Boxen, die sind luftdicht. Und andere Boxen habe ich dann halt einfach durchlöchert, sodass halt immer Luftzirkulation stattfindet. Ja. Sodass sie halt einfach besser gelagert sind und halt irgendwie auch von der Luftfeuchtigkeit halt neutral. Und andere Dinge habe ich vorne bei uns, Erik kennt die Hütte, habe ich vorne bei uns in der Hütte gebunkert, Sachen, die halt, wo es nicht unbedingt so wichtig ist, dass immer die perfekte Lufttemperatur gilt, aber auch da haben wir so einen Luftentfeuchter reingestellt. Also das sind so die zwei Sachen, die wir halt dafür nutzen.
Lorenz, ihr lebt auch in der Wohnung, wo lagerst du deinen ganzen Stuff?
Ich glaube, ihr kennt die Fotos alle von meinem oder unserem Schlafzimmer. Ich habe auf Anraten meiner Freundin haben wir ja so ein Packsystem zusammengestellt und das Mittel des Packsystems ist quasi mein Ausrüstungsspind. Quasi ich muss auf dem Bett ausstehen und kann dann gleich reingreifen und die Sachen packen. Ja? Also sehr nice. Wir haben da ein Schranksystem, wo das alles zwischen der normalen Kleidung ganz unauffällig mitgelagert ist. Und der Rest ist im Abstellraum.
Ja, ich denke, Schränke sind da tatsächlich eine der besten Lösungen, gerade wenn es dann tatsächlich auch um die praktische Nutzung geht. Weil man hat halt einfach schnell alles zusammen, alles an einem Punkt. Was mir das Rückgrat gebrochen hätte, wenn ich jetzt nur den Schrank hätte, wäre natürlich das Reviewen. Ja. Denn dadurch bekommt man natürlich eine exorbitante Menge an Ausrüstungsgegenständen, die man halt auch so eigentlich gar nicht braucht in der Menge. Ne? Also wenn man im Hintergrund guckt, sind schon mal zwei Assault Packs, von denen ich nur eins bräuchte.
Ne?
Das ist immer der Punkt mit dem Reviewen. Deswegen sage ich halt auch mal ganz gerne, Leute, ihr braucht nicht Sachen in zweifacher, dreifacher, vierfacher Ausführung. Es reicht halt ein gutes Produkt und
ich habe jetzt gerade vorhin einen Guide erstellt, weil ich einfach mal die Funktion bei Instagram ausprobieren wollte und habe so gesagt, so, ey, Beginners Guide, wenn ihr mal rausgehen wollt. Und ein meiner Tipps war, erstmal, ihr braucht gar keine Ausrüstung, weil ganz, ganz viele haben so, ich sehe das manchmal in so Bushcraft-Foren, so, ey, was brauche ich, um rauszugehen? Ey, halt die Fresse, du hast schon alles. Du hast die Jeans, du hast ein paar Turnschuhe. Du brauchst nichts erstmal, um pauschal rauszugehen. Wenn du dir aber was kaufst, achte darauf, dass es Qualität ist. Und das muss nicht teuer sein, das meine ich damit nicht. Das muss nicht aber es muss, ne, ich hatte da das Beispiel, ein Mora-Messer reicht aus, aber die Qualität stimmt. Und so gibt es ja durch die Range durch. Und wir sind alle Gear-Nerds, wie wir da draußen sind und wollen natürlich auch geiles, cooles Zeug kaufen. Vielleicht auch zwei davon, weil ich einfach, jetzt finde ich halt den Assault-Bag cooler so, ne? Ja. Dann kommt mal der, das mag auch jedem sein Ding sein, aber, und das ist genau der Punkt, Felix, das hast du gerade richtig gesagt, so, man braucht es nicht. So, also genau, ich brauche also nicht
Enthusiasmus und praktische Anwendung meiner Meinung nach trennen. Das heißt, so wie du es auch schon gesagt hast, es geht im Prinzip darum, was brauche ich, um rauszugehen? Ja, Schuhe.
Ja, genau.
Schuhe und je nach Gesetzeslage am besten noch ein bisschen Oberbekleidung.
Ja.
Dann passt das schon. Dann kann ich tatsächlich rausgehen. Und ja, ansonsten kommt es darauf an, was will ich da draußen machen? Und auch dann sind die Antworten meistens relativ einfach.
Ja, na genau. Ganz genau. Ja, also das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt schon das erste Video von euch gesehen über den Egglight Plattenträger.
Ja.
Fand die Variante, also muss auch sagen, fand es toll, dass Sascha mal wieder da ist. Find's gut, wie er das macht und ich merke auch, dass das gut funktioniert. Das finde ich schön. Ja, wie ist es für dich, wenn du jetzt diese Freiheit des Studios hast? Wird auch mehr YouTube-Content kommen oder wirst du eher Videos für Instagram machen?
Also YouTube ist für uns eine schwierige Frage. Wir haben ja jetzt schon bei Instagram einfach gemerkt, dass durch die...
Lass uns da gleich drauf zurückkommen. Ja, erzähl.
Ja, dass durch die Gun-Geschichten etc. es einfach schwieriger wird, Leute zu erreichen. Also wir sind tatsächlich noch einer der wenigen Accounts auf Instagram, der Waffen darstellt, bei dem es tatsächlich noch einen Plus an Followern gibt. Das haben wir dann tatsächlich rausgefunden. Es ist wirklich bei vielen so, dass sie Follower verlieren einfach.
Mhm. Ja.
Es ist so, dass wir uns natürlich YouTube ganz genau angucken. Wir schauen allerdings auch nach alternativen Plattformen, das heißt in Form von zum Beispiel eigenem Server auf dem Blog. Das wird die Zeit geben. Mir persönlich, was mir bei YouTube persönlich nicht gefällt, und das kennst du ja als jemand, der auf YouTube ist oder wahrscheinlich kennst du das, dass du dann natürlich diesen Vorteil der absoluten Anonymität hast. Das heißt, ich sag jetzt mal fetter Spasti, ja, der im Unterhemd auf seiner Couch sitzt, erzählt dir jetzt ganz genau, was du falsch gemacht hast. Persönlich stören mich die Kommentare nicht. Es ist allerdings dann zum Teil ja schon etwas befremdlich, ne? Wenn man das hat. Bei Instagram habe ich immer noch diese Verbindung im Prinzip. Das heißt, ich sehe, okay, gut, da ist jetzt jemand. Okay, ich habe jetzt jemanden, der hat ein Profil, das ist, auf dem hat er das Profilbild, ein Meme und zwei Beiträge. Okay, dann weiß ich, derjenige ist eigentlich nur da, um zu trollen. Ja.
Ja.
Ist wahrscheinlich 14 Jahre alt. Ja. Ich kann zumindest was mit meinem Gegenüber anfangen. Bei YouTube ist es ein bisschen schwieriger und es ist halt immer wieder der Schutz der Anonymität, der da halt auch so ein bisschen das Community-Building meiner Meinung nach schwieriger macht.
Ja, also tatsächlich kriegen wir das ja auch mit, so mit Kommentaren. Teilweise super Sachen, muss ich sagen.
Ja.
Und ehrlich gesagt selten, aber das ist natürlich auch, weil wir eine sehr, sehr spitze Zielgruppe haben, sind auch wirklich Kommentare dabei, wo du sagst so, okay, das ist natürlich anstrengend. Lorenz, siehst du das bei dir auf dem Kanal, bloß dass wir das auch nochmal einordnen?
Also ich muss sagen, viele Leute, die mir auf YouTube schreiben, mit denen habe ich auch Kontakt über Instagram und da kommen durchweg positive Sachen. Und wir haben ja im letzten Podcast schon mal darüber gesprochen, dass auch viele tolle Diskussionen und viel Input auch für mich, aus dem ich selber wachsen kann, da bereitgestellt wird von den Leuten, die zugucken. Aber es verirrt sich mal, ja, ich sag mal von 1 von 100 Kommentaren, wo dann irgendein Trollkommentar abgegeben wird. Und ich sage, eigentlich darf man das ja offen so gar nicht sagen. Ich mache mir dann immer trotzdem Gedanken darüber, weil ich bin jemand, der auch sehr auf Feedback hört. Ihr wisst das ja selber. Ich frage euch auch oft, was haltet ihr davon? Und wenn dann so ein Trollkommentar kommt, kann ich das erstmal vielleicht manchmal gar nicht als Trollkommentar so einordnen, weil ich jetzt erstmal denke, okay, vielleicht will er mir jetzt konstruktive Kritik geben, aber ja, irgendwann muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und denken, ist halt ein Spaß.
Das war für mich halt auch im Internet immer am Anfang, da ich vorher gar nicht viel Social Media etc. genutzt habe, war es halt einfach für mich so eine Geschichte, mit der es halt, muss man mental auch irgendwie umgehen können. Das heißt, ich hatte dann auch mal ganz am Anfang, als es dann langsam größer geworden ist, Kommentare, wo man echt so das Gefühl hat, okay, habe ich jetzt was falsch gemacht? Mhm. Bis man irgendwann versteht, dass es immer diese Menschen geben wird.
Ja.
Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass es vor allen Dingen in der deutschsprachigen Community um Welten negativer zugeht mit Kommentaren. Mhm. Ja. Das heißt, es wird gerne einfach was gesucht, auf das man sich dann vielleicht auch aus Frustration oder Ähnlichem einfach draufstürzen kann.
Mhm. Und das ist ja die wesentliche Frage, so bei, wenn dein Kanal so bei YouTube, weiß ich nicht, wie viele Follower ihr habt, aber es ist ja dann schon exponentiell. So, und dadurch, dass ihr also die Zielgruppe natürlich immer noch spitz ist, aber doch durchaus breiter, weil ihr einfach auch englischsprachig seid, hast du da so Beispiele, was so wirklich so ganz bekackt war, also wo du dich auch persönlich angegriffen fühlst, oder hält sich das
also im Rahmen, oder YouTube, kannst du das in Zahlen sagen? Da wir den Kanal eigentlich gar nicht so wirklich betreiben, wir hatten ein paar Querverlinkungen beim Blog, da geht's eigentlich so, trotzdem um bei YouTube zu bleiben, das war natürlich auch da bei T-Rex Arms zum Beispiel, als wir das Video veröffentlicht haben, da haben wir natürlich auch die Kommentare mitgelesen. Ja. Und dann fing es dann zum Beispiel an, dass beim Rucksack die Gurtbänder zum Zuziehen des Rucksacks, dass die noch so ein bisschen runterhingen. Das war natürlich ganz, ganz schlimm. Ne?
Das kann nur ein deutsches Kommentar gewesen sein.
Ja, nee. Ich glaube, die Amis sind da noch viel, also mit diesem Wegschnibbeln so, ich finde das gar nicht, also gerade so
in den. Ich finde, die deutschen Kommentare versuchen immer sehr sachlich zu sein. Da wird dann auch immer gesiezt oder ähnliches. Um noch professioneller zu wirken. Und es ist einfach ganz, ganz schwierig zu sagen, okay, welche Community ist jetzt schlimmer. Ich persönlich empfinde die deutsche Community als einen Ticken unangenehmer, weil noch die Spießbürgerlichkeit dazukommt. Das heißt, es kommt noch Funkgeräte zum Beispiel. Ja, dafür braucht man ja eine Lizenz. Das weiß ich, dass ich die brauche.
Ja, hatten wir unter meinem Video. Der hat mir dann gedroht und ich soll bloß auf den Frequenzen bleiben, die mir erlaubt sind. Und
ja, mach das auch.
Ey.
Und schneid deine Hecke.
Ja, genau. Ja, und ich habe mir auch den Rasen angeguckt. Aber das ist so ein Punkt, es gibt so einen Spruch, das passt ganz gut, so dieses, wer nichts kann, kann Anzug, ne? Und das ist doch genau das Ding, du bist gar kein richtiger Grunt, so, ey, du bist ein Park, weil deine Bänder raushängen. Und das ist ja auch so diese Krux. Wenn man in der, nur ein Beispiel so, ich weiß nicht, Felix, ob du das bestätigen kannst, Lorenz vielleicht auch so, in der Bundeswehr auch so dieses Ding, dass du, egal was du machst, ob du eine Befehlshilfe rausbringst, ob du einen Lehrfilm machen willst, so, die ersten Kommentare sind erstmal, warum ist das scheiße formatiert, warum hat der auf dem Bild keine Mütze auf, warum hat der nicht die dienstlichen Gamaschen an, und so weiter. Also diese ganze Scheiße, die es dann einen so anstrengend macht, zu sagen, ey, ja, habe ich halt nicht so drüber geguckt, so, aber dann halt das Ding gleich komplett negieren, so, ne? Das ist ja jetzt ganz viel so.
Das ist ein ganz großes Problem in der Mentalität, weil es einfach viele Menschen gibt, die suchen wirklich zuerst das Schlechte, ne? Dabei weiß jeder, der, was weiß ich nicht, eine Evo hat oder ähnliches, weiß, okay, eigentlich sollte ich doch am Anfang mal das Gute rausstellen, ne? Ja. Wenn ich Kritik übe.
Ja, na? Genau.
Weil ansonsten läuft es halt wirklich nur aufs Trolling raus.
Mhm.
Und das sind dann ja meistens Kleinigkeiten, wie du schon sagst, ne? Formatierung oder ähnliches. Ne?
Ganz genau.
So, das kennen wir alle. Und ich denke, das ist gerade im deutschsprachigen Bereich halt auch einfach so ein bisschen, gerade in dem Sektor, in dem wir unterwegs sind, halt auch Frustration ist.
Mhm.
Viele Leute gehen nicht schießen, gehen nicht raus, benutzen ihre Sachen. Es sind halt nicht die Möglichkeiten angeblich da, wie in den Staaten. Ja, natürlich, in gewissen Bereichen gibt es die Möglichkeiten nicht. Aber wir wissen auch alle, dass sie da sind. Ja? Man kann schießen gehen, man kann in den Wald gehen. Ja? Man kann das vielleicht nicht so schön kombinieren wie in den USA. Ob das jetzt einen großen Vorteil bringt, ist die andere Frage. Ja.
Aber um das nochmal zu Lorenz, kannst du das bestätigen auch, ne, von deiner Erfahrung vom Militär her? Und dann, Sascha, möchte ich auch nochmal fragen, wie es bei dir ist, auch aus dem zivilen Leben. Du kennst es ja auch. Lorenz, bitte erstmal.
Ja, ich glaube, ich bin da auch wieder ein Sonderfall, wie in so vielen Dingen, weil ich lebe ja in meiner kleinen Schulbubble und ich bin ja zuständig oder mitzuständig für die ganze kompetenzorientierte Ausbildung bei uns. Und da geht man tatsächlich ganz stark davon weg, von diesem Kritik üben oder Schlechte, sondern es findet immer eine Reflexion statt und dann gibt es eine Feedbackrunde und da sagt man was Positives und was nicht so gut war, aber wie man das vielleicht hätte besser machen können. Mhm. Und es ist leider aber ganz vielen Kameraden in der Bundeswehr vergönnt. Es gibt immer dieses, ja, wenn es kein Anschiss war, dann ist es schon fast das beste Lob überhaupt. Und das ist falsch, ne? Und das ist, glaube ich, im Großteil der Truppe ist das halt noch so, dieses Altgefahrene. Ne? Und ich bin ein großer Freund davon, von diesem konstruktiven Ausbilden. Viele Alte sagen, das ist Hippie-Ausbildung. Aber ich sage, am Ende gibt uns der Erfolg recht. Also wir haben bei vielen Lehrgängen eine geringere Durchfallerquote. Die Leute verstehen es besser und es ist einfach modern so. Ne? Und ich glaube, da müssen alle irgendwann mal hinkommen.
Ich glaube tatsächlich, dass diese progressiven Ansätze, was Ausbildung etc. angeht, gar nicht schlecht sind. Wie du schon richtig sagst, ne? Hippie-Ausbildung etc. kann man dazu sagen. Aber schon alleine, wenn es jetzt beim Einzelschützen darum geht oder beim Gruppenführer in der Taktikausbildung oder was auch immer, dass man einfach mal fragt, okay, du hast es jetzt gemacht, wie hast du dich dabei gefühlt? Ja? Da kommt schon meistens dann irgendein Feedback. Selbst wenn ich jetzt das Negative identifiziert habe, kommt er vielleicht selber drauf. Ne? Er weiß es ja. Er hat es gemacht. Ja.
Aber gut, das führt jetzt, ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf die Ausbildung, sondern auf diese Feedbacks zurück. So. Sascha, wie ist das bei dir? Auch bei dir wahrscheinlich, also erstmal auf Arbeit, aber dann auch aus deiner Selbstständigkeit, da gibt es ja auch viele Neider, die dann erstmal wahrscheinlich sagen so, ja, und der Kampagner, der hat nur Glück oder sonst irgendwas. Also wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ist natürlich alles immer so, das ist das, was ich sagen wollte. Ist natürlich immer sehr schwierig, dass man natürlich bedenken muss, die Inhalte, die wir halt gut finden, einfach jetzt mal so, die sind ja für einige Leute hier in Deutschland immer so schwer nachvollziehbar. Und dann ist das auch dann fällt es einfacher, Kritik zu üben, weil man ja gar nicht weiß, was ist das eigentlich, ne? Deswegen ist es einfach, da Kritik zu üben, ohne wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Aber zurück zu dieser, das ist eine relativ, meines Erachtens, wir haben ja auch schon viel erlebt, meine Freunde, schon viel gereist, aber das ist wirklich eine typisch deutsche Angewohnheit, so massiv so Kritik halt zu üben oder die halt einfach so zu äußern. Auch auf so eine, und das hat Felix und das hast du, Erik und Lorenz eben auch schon, es gibt so eine, die deutsche Sprache gibt die Möglichkeit, Sätze ganz unangenehm klingen zu lassen. Indem ich einmal das Siezen nutze und dann halt gewisse Worte auch gerne, wie man gerne Füllworte nutze, die halt einem so ein ganz unbehagliches Gefühl mitgeben. Also jetzt gerade aus dem Privaten hatten wir jetzt gerade sowas, wo ich dachte, was sind das für Worte? Aber damals aus meiner Selbstständigkeit, Leute antworten oder schreiben einem so, dass du merkst, entweder ist da purer Neid, ne? Also wirklich einfach so, das gönne ich dir nicht.
So Neid ist so ein Punkt, ja.
Ja, also ist ein ganz großer Punkt. Und auch da, wirklich in den USA, der Nachbar kriegt einen neuen Pickup, ein riesenfettes Teil. Und was mache ich als Nachbar? Ich komme raus, sage, Alter, was für ein geiles Gerät. Hätte ich auch gerne, super. Also freue ich mich für dich, super. Hier kommt einer mit so einem neuen Pickup direkt so, wie kann der sich denn das bitte leisten?
Der verbraucht aber viel, oder?
Ja. Versicherung ist teuer.
Ja.
Also weißt du, so halt. Und das ist wirklich in meinen Augen tatsächlich ein relativ typisch deutsches Ding und auch super unangenehm, wirklich unangenehm, und das lässt dann immer so unwohl fühlen.
Ich will nochmal, also das Ding ist, gerade was so Militär angeht und gerade bei Bundeswehr will ich mich da gar nicht so ganz frei machen, weil uns fallen und man fällt, ihr kennt doch dieses Ding, wenn, ich sag mal, Veteranen Filme gucken oder so, ne, dann fällt immer auf so, das ist total, ne, das ist auch vielleicht so ein bisschen dazu und mir fällt es auch auf bei vielen so, es gibt auch so viel so Bundeswehr-Sachen, so motivational, weißt du, wenn die Luftwaffe wieder sagt, wir sind doch geile Typen. Grüße gehen raus an Stramdive. Oder Luftwaffe sagt, wir sind doch Infanterie. Es gibt halt so
Motivation.
Ja, genau. Aber das ist so, weißt du, wo ich denke, so, Und manches, wo ich dann auch manchmal so vielleicht der Grinch bin und sage so, ja, nee, oder ne, warum hast du jetzt ein Basecap auf, weil du cooler aussehen willst auf dem Video, und das ist dann wieder so ein Ding, ne? Aber da gehört immer, also da muss man auch
vorsichtig. Es gibt aber auch ganz klar Punkte, ne, wo ich jetzt sage, zum Beispiel, wenn du jetzt ankommst mit einem Basecap oder ähnliches, ne, du als Offizier, das sind ja wirklich legitime Punkte. Ja. Man kann es natürlich anders einordnen,
ja.
Ja, oder anders formulieren. Grundsätzlich gibt es ja konstruktive Kritik, ist klar, meiner Meinung nach immer gut.
Genau.
Ja. Genau. Und man kann natürlich auch mal gerne bewusst toxisch sein und sagen, hey, das ist vollkommener Schwachsinn. Und das ist dann gerade bei, ich sag mal bei Instagram-Präsenzen, bei denen der tatsächliche Gehalt des Ganzen wirklich sehr niedrig ist. Ne? Nehmen wir jetzt mal das Thema Military Motivation, weil ich das immer ganz schrecklich finde.
Ja? Ja.
Wenn mir jemand erzählt, nur weil er, was weiß ich nicht, so und so lange gedient hat, wie man ein Geschäft führt oder ähnliches.
Genau. Ne? Genau.
Dabei wissen wir alle, dass wenn man bei der Bundeswehr eins nicht lernt, dann ist es, wie man Geschäft führt.
100%. Mhm. Genau. Ja. Aber das ist ein Punkt, das hatte ich heute für euch alle mal. Und Grüße gehen raus an meine Frau. Wir hatten nämlich genau das Thema heute am Mittagstisch, so beim Kaffee danach. Weil wir auch da rauch kamen, und sie sagte, ey, weißt du, da gibt's Leute, die verkaufen irgendeine Scheiße. Also es ging so ein bisschen um Verkauf, und ich kam dann eben drauf, genau auch diese Tactical Dudes, deren einziges Argument war, ich war mal im SEAL Team und jetzt bilde ich mal aus Kampf von Raub. So. Und machen da eine Magic draus, weil auf einmal ist es ein Business. Und ein Business verkauft sich nur, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, wenn ich ein Zertifikat am Ende geben kann. Und wenn ich das, was ich verkaufe, so schwer darstelle oder so als Magie darstelle, dass es die Kunden auch wissen, es kommt nur von mir und ich gebe denen was ab. So, das, daher kommt ja diese Winkel-Winkel-Geschichte so. Und es gibt, und deswegen, und ich hab gesagt, da stoßen wir genau in deine Richtung, Felix. Du stellst oder ihr stellt euer Wissen gratis zur Verfügung. Ja. Ihr macht gratis Kurse, weil ihr ein anderes Finanzierungsmodell habt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn du aber ein Geschäft draus machen willst, bist du gezwungen, das zu machen. Und ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber ey, so viele hören das auch nicht. Aber wenn ich mir so die Typen, wen gibt es denn in Deutschland, die mit Geld verdienen hier? Diese operativen Fähigkeiten, Dudes oder was? Ich weiß gar nicht. Aber das ist so eine Sache. Lorenz lacht sich gerade kaputt. So. Die wollen das genauso imitieren, wie die das bei den Amis sehen. So, ich war special und jetzt mache ich da Kurse draus. Was ist denn da deine Meinung dazu? Und wir kommen ja gleich nochmal dazu, was es um Medizin geht. Ne?
Ja, grundsätzlich denke ich halt, dass im Endeffekt, wenn jemand etwas anbietet, muss er natürlich wissen, was bietet er an. Mhm. Biete ich kommerziell Schießen an? Mhm. Dann möchte oder bin ich Kunde und gehe zu jemandem, der kommerziell Schießen anbietet, möchte ich eigentlich zu jemandem, der schießen kann. Das heißt, dann gehe ich zu einem Sportschützen. Mhm. Punkt. Dann gehe ich zu einem IPSC-Schützen. Das ist einfach Fakt. Das sind die Menschen, die am besten schießen können. Nicht die Leute, die in irgendwelchen Spezialkräften waren, in der Infanterie waren oder ähnlichen. Das sind tatsächlich die Leute, unsere SEKs in Deutschland werden mittlerweile fast ausschließlich von Sportschützen ausgebildet.
Das ist also von zivilen Kräften auch,
Ja, ganz genau. Denn das ist im Endeffekt, derjenige macht nichts anderes. Es ist ja kein Vorwurf an diejenigen in anderen Verwendungen. Ja? Es ist aber der Punkt, dass derjenige genau das nur macht. Der macht nichts anderes. Ja?
Ist ja mit Sport genauso. Warum soll ich mich denn von einem Soldaten ausbilden lassen, der sein Leben lang
Practical
nur
Fitness.
Ja, der sein Leben lang eigentlich nur Laufen gemacht hat, weil was anderes machst du nicht oder einen Rucksack geschleppt hat.
Selbst,
so, dann hole ich
du,
mir
doch lieber, wenn du mehr machst, dein Performance Level, Performance Level ist doch nicht auf dem, wenn wir jetzt über Laufen reden. Wir können einfach nur über Laufen reden.
Ja, genau. Dann
bist du nicht auf dem Performance Level eines professionellen Ausdauerläufers.
Das heißt,
dann gehe ich doch zu demjenigen, der professioneller Ausdauerläufer war. Mhm. Was allerdings passiert ist, jemand trägt einen Plattenträger mit Laufen und verkauft das dann als taktisches Laufen.
Ja, nicht, genau.
Was passiert beim Schießen?
Genau. Ja?
Jemand zieht einen Plattenträger an und sagt, okay, ich bin taktischer Schütze.
Ja.
Hat, stellen sich mir die Fragen, hat derjenige mal irgendwann einen Blumentopf im Schießen gewonnen?
Mhm. Ja, klar. Ja, gar keine Frage.
Hat derjenige das? Ja oder nein? Ne? Nachweisbare Fähigkeiten. Ganz einfach.
Ja. Nachweisbar. Ja, Sascha?
Ganz kurz. Das, was ihr ansprecht, in meinen Augen muss man da auch schon, muss man auch wieder unterscheiden, ne, zwischen Deutschland zum Beispiel und auch wieder den, also ich nehme immer die USA als Beispiel dafür, weil das einfach so uns vom Mindset auch irgendwie sehr nah ist. Also in Deutschland habe ich das Gefühl, es geht immer darum, ich möchte unglaublich fit sein, ich möchte unglaublich geil sein, ich möchte unglaublich das beste Zeug haben, ich möchte super in allem sein. Also es geht um mich, um die einzelne Person, und kaufe mir dafür Lehrgänge von was weiß ich wem einfach nur. Und einfach als anderes Beispiel, in den USA, und so habe ich das auch kennengelernt, geht es nicht darum, ich will so geil sein, sondern wie geil wäre das, wenn wir alle irgendwie ein bisschen geil wären? Oder wenn wir alle... So habe ich das auf jeden Fall, Erik. Also es ist immer eine andere Empfindung. Ich oder auch bei mir aus meinem Sport, beim Jiu-Jitsu, geht es nicht immer ganz oft nur darum, dominiere ich jetzt hier, sondern lernen wir beide was daraus? Können wir beide was daraus ziehen? Ne? Und also das ist ja nur meine Empfindung. Und ich habe das so kennengelernt, dass es oft darum geht, wenn du dich erinnerst, wir haben darüber gesprochen in unserer, in der Folge so, Community Work und so weiter und so fort. Da sind wir beide uns einig gewesen, dass das in Deutschland relativ schwierig ist, ne? Dass das das Mindset dafür manchmal nicht so ganz dem entspricht, wie es anderen, weil die halt davon kommen. Die kommen vom gemeinsam etwas aufbauen, gemeinsam Dinge tun. Und deswegen ist, glaube ich, auch für viele, und ich glaube, Felix wird das bestimmt oft gehört haben, dass die Leute gefragt haben, bietet ihr das wirklich umsonst an? Was kostet das denn? Dass die Leute das für die völlig schwierig ist zu verarbeiten, da bietet einer ein super, ist ja ein Premium-Produkt an, aber das bietet er umsonst an, damit alle irgendwie da was von haben und gemeinsam wachsen. Richtig. Das ist sehr schwierig hier für Leute manchmal im Kopf umzusetzen und zu verstehen. Und in den USA ist das einfach ein Ding, was halt häufiger passiert. Aber
ja,
das war mein 2 Cent dazu.
Die Sache ist halt, dass ich sehe da noch nicht mal den großen Unterschied USA, denn da haben wir die gleiche Problematik. Was du allerdings meiner Meinung nach richtig gesagt hast, ist, dass Kurse oder Veranstaltungen eigentlich mehr oder weniger zum Konsumprodukt werden.
Ganz genau.
Und da ist die USA im Prinzip nochmal einen Schritt weiter, einfach in der Entwicklung der Community. Da sagt man mittlerweile, okay, ich mache den Kurs, damit ich besser werde. Früher haben die Leute gefragt, bei wem hast du Kurse gemacht? Das hat allerdings mittlerweile in den USA kaum noch eine Relevanz, und das ist gut so, weil das sagt mir immer noch nichts über den Menschen. Wie gut schießt er? Ja?
Ja.
Und wenn es dann wirklich nur noch ums Zertifikate sammeln geht oder ähnliches, das ist wirklich dann ein ganz großes Problem, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Also ich, um das nochmal ganz kurz so, ich sag mal so, zurückzuholen. Ich glaube, wie gesagt, USA, Deutschland, der Unterschied, also das kommt auch auf die Bubble an, so was du gesagt hast. So Felix ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass es eben auch geht. Und dass man gratis was machen kann. Und wir halt auch in Deutschland eine sehr entwickelte Community schon haben. Wir haben eine freiwillige Feuerwehr, wir haben eine THW, da ist schon vieles so drin. Aber um auf dieses Militärische oder so zurückzukommen, dann ist es ja ganz oft, und mit den SEALs hat das meiner Meinung nach angefangen. Die waren ja nie die Number One. So, und irgendwann waren das mal durch, ich sag mal, Marketing im weitesten Feld, waren auf einmal so, SEAL war einfach auf einmal in eine Marke. Ich glaube, das wird in Deutschland jetzt auch versucht mit dem KSK oder mit dem EGB. Aber da sind wir noch nicht. Aber SEAL ist ein Ding. Und wenn du sagst, ich war am Wochenende bei einem SEAL, dann ist das halt was anderes, als ich war bei einem Sportschützen, weil du diesen Nimbus mitkaufst.
Genau.
Und das ist der Punkt. Du kaufst diesen Nimbus mit Und Mann, ey, ich bin doch auch, wenn ich erzählen kann, Mann, ich hab zwei Kumpels aus Kalf, da bin ich doch der stolzeste Dude, der rumläuft. Ne? Oder ja, ich erzähle auch immer, wenn ich von Nico erzähle, ist das immer mein German Ranger so. Nein, aber das ist doch du kaufst doch diesen Nimbus mit. Und das war ganz lange dieses Argument in der taktischen Industrie. Und ich glaube, in den USA geht das eben gerade wieder runter. Leute wie der Counting Crew, die verkaufen oder die geben ihre Sachen, ihr Wissen gratis raus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein cooler Punkt. Und in Deutschland sind wir jetzt wieder gegenläufig, dass wir jetzt solche Dudes haben, die als Entrepreneur irgendwie ihre Scheiße verkaufen wollen, als wäre sie Gold. So, oder halt ihr Gesicht in die Kamera halten und vom KSK erzählen. Ey, und Mann, Grüße gehen raus, jeder, der in Kalf war, und dort habe ich tiefsten Respekt davor. Und die sollen auch bitte, bitte ihr Geld damit verdienen. Aber nicht auf diese geheime Kommandoscheiße und ich stehe nur mit meiner Gesichtsmaske da, weil dann die Mädchen die Schlippis wegfliegen. Wollt ihr mich verarschen? Ey, das macht kein Green Beret, das macht keine Tier One Unit in den USA. So, warum?
Im Endeffekt geht es um das, was man gerade tut und nicht um das, was man gemacht hat.
Ganz denn genau.
Ja, wir wissen alle, dass gerade solche Fähigkeiten im Prinzip ganz schnell auch schwinden im Prinzip. Ne? Ja. Und das ist dann halt auch immer die Frage, ne? Gerade dann bei den, ich sage jetzt mal, Taktikern, wie ich es immer so gerne nenne, die haben häufig eins gemeinsam. Also sie vergleichen sich nicht im Wettkampf. Wir haben das gleiche Phänomen, wird Sascha mit Sicherheit auch kennen, aus dem Kampfsport. Wir haben diese ganzen Tactical Self-Defense-Typen, irgendwie IDF, militärischer Background oder ähnliches. Mhm. Und es gibt dann immer wieder das Argument, das, was ich mache, funktioniert auf der Straße. Das funktioniert dann auf einmal aber nur auf der Straße. Und der kann, kannst du denn auch gegen den und den Typen, der ist hier regional, was weiß ich nicht,
ein Judoka-Meister.
Ja?
Ein Judoka, der auf der Straße einfach weglegt, so, ne? Zum Beispiel. Oder was auch immer. Ja.
Genau. Mhm. Und da kommt dann auch das Argument, ja, was der macht, funktioniert auf der Straße nicht. Ja, aber
ja.
Ihr kämpft doch gerade.
Mhm, genau.
Ja? Ja. Du kannst doch jetzt nicht alles darauf schieben, dass der Boden aus Matten besteht. Ne?
Ja.
Ja, ja. Ist der ganz, eine hat einfach die besseren abrufbaren Fähigkeiten, weil er sie weiterhin im Prinzip unter Beweis stellt. Und das ist halt der Wettkampfgedanke. Wettkampffaktoren sind die größten Stressfaktoren. Zeit. Mhm. Ja? Ja. Zeit ist das, womit ich im Prinzip alles messen kann.
Lorenz, deine 5 Cent dazu, weil zu der ganzen Diskussion, du hast ja vorhin dich auch kaputt gelacht, als ich von den operativen Fähigkeiten gesprochen habe, oder
jetzt was mal ist deine, auf die bezogen, einfach mal allgemein gehalten, ich sehe und ich will mich auch nicht wiederholen, oder ich will euch nicht wiederholen, es gibt ja dieses Marketingkonzept und das beginnt meistens immer mit einer Art Mystifizierung. Mystifizierung zieht Leute an.
Guter Punkt.
Und daraus wird dann Profit gemacht. Und das finde ich eine eklige Art und Weise. Weil man viele Sachen sind einfache Grundlagen, die man so über öffentliche Quellen einfach so beziehen kann. Und das überhaupt gar kein Mysterium hinter. Jede Einheit bestimmt mal irgendwie einen Kniff oder ihre SOPs, aber die auch nur für diese Einheit gelten, für ihren bestimmten Auftrag. Und die sollte man nicht als das Allheilmittel für alles verkaufen. Ja. Und das ist einfach eine ganz, ganz eklige Art und Weise, wo ich auch selber zugeben muss, dass ich mich früher, als ich angefangen bin, Soldat zu werden, um mich zu entwickeln, sind das aber meistens die Leute, auf die man als erstes trifft, weil das sind
klar,
die am lautesten schreien. So, hier, ich bin der, guck mal, die sind sehr präsent. Und das ist auch sehr polarisierend, auch für einen jungen Menschen dann. Ne? Und ich habe sehr lange gebraucht, erstmal daraus zu lernen. Und das ist nur dadurch passiert, dass ich mir selber Wissen angeeignet habe und dann angefangen habe, Sachen zu hinterfragen. Ja. Und durch dieses Hinterfragen ist mir aufgefallen, da ist doch vielleicht ganz schön viel heiße Luft hinter. Und für mich war das ganz, ganz schwer, ich sag mal, vermeintliche in Anführungsstrichen Vorbilder als schon fast Mogler zu enttappen. Für mich ist so eine Welt zusammengebrochen. Und dann bin ich erst mal tiefer in dieses Rabbit Hole eingestiegen. Ja. Ey, oh, das ist alles vielleicht doch nur Profitgier und manche Sachen sind doch eigentlich gar nicht so richtig. Und das ist traurig. Und das darf nicht in diese Richtung.
Es ist halt tatsächlich, also es ist, es ist in vielen Bereichen, ich will jetzt nicht auf Namen, Marken oder ähnliches, ne, will ich es jetzt nicht begrenzen. Allerdings, man muss sich gerade jetzt mal in unserem Bereich, im deutschen Feld, muss man sich jetzt mal fragen, was möchten diese taktischen Zauberbuden, sage ich jetzt mal, möchten die jetzt eigentlich genau erreichen? Wir wissen alle, ja, dass hier im Kreis, das ist die Bundeswehr. Ja. Ich habe ja auch, wie ihr wisst, damals nochmal eine Presseanfrage geschickt an die Bundeswehr, dass die Bundeswehr solche Kurse nicht bucht.
Ja.
Ja. Es gibt eigene Ausbildungszentren, die kosten Millionen im Jahr, ja, die einfach zu betreiben. Und dieser Bedarf ist einfach erstmal gar nicht da. Das heißt, einen offiziellen Behördenauftrag in dem Sinne wird es nicht geben, dass man jetzt sagt, okay, jetzt kommt die Taktik GmbH und Co. KG und erzählt uns jetzt mal, wie Raumkampf geht. Weil im Endeffekt, diese Konzepte werden ja dann in Hammelburg und in anderen Ausbildungszentren im Prinzip erstellt. Da kommen sie erstmal her. So, und dann jemand, der jetzt, sage ich mal, seinen Labkeller betreibt, der hat gar nicht diese Ressourcen, das kontextual im Prinzip, ne, darzustellen. So, das heißt, dieser Markt fällt schon mal komplett weg.
Aber ganz kurz, da will ich ganz kurz einhaken. Deswegen gab es doch so viele in den USA, aber auch in Deutschland, die dieses kommandomäßige Raum zu Raum gemacht haben. Weil dafür brauchst du ja nichts.
Ja.
Du brauchst Tape und einen geilen Winkel, wie du in den Raum reingehst. Das ist billig, das kostet nichts. Und du kannst halt
Erstmal brauche ich das natürlich nicht. Erstmal, genau. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne? Wenn ich jetzt überlege, okay, wir werden jetzt in den Raum rein teleportiert oder ähnliches.
Genau.
Dann brauche ich das Ganze natürlich nicht. Trotzdem wissen wir alle, dass es auch dann drumherum eine Lage gibt.
Und das ist der Punkt. Darauf wollte ich hinaus, ganz genau.
Und Taktik, wir wissen alle, Taktikausbildung, ja, das ist zumindest meine Meinung, kann nur im Kontext existieren. Das ist das absolute Gegenteil vom Schießen. Schießen kann vollkommen ohne jeglichen Kontext existieren. Entweder trifft derjenige oder er trifft nicht.
Ja.
Taktikausbildung kann nur im Kontext der Strategie existieren. Das heißt, es muss eine Lage geben, es muss ein Drumherum geben. Was passiert da gerade? Und da fängt das Ganze wieder an. Natürlich gibt es Techniken etc., die man trainieren kann. Aber wie gesagt, dieser Markt ist erstmal businesstechnisch für Behörden selber gar nicht da. Dann kommen wir also wieder auf Leute, die vielleicht sehr ambitioniert sind oder einfach in einer Selbstfindungsphase sind, die dann Behördenangehörige sind und dann einfach privat da trainieren wollen. Aber was erwarten die Leute denn jetzt? Dass sie jetzt dorthin gehen und sagen, okay, jetzt erzählt mir jemand, wir machen das komplett anders. Aus irgendwelchen Gründen ist das jetzt, das ist ja meistens das Argument, das ist mittlerweile komplett anders.
Ja? Ganz genau.
Und auf einmal geht man dahin, okay, ich habe den Kurs besucht, wir schreiben jetzt die ZTVs um und wir schreiben jetzt alle Ausbildungsanweisungen um. Wie stellt man sich das Ganze vor?
Ja. Nee, ich verstehe das. wollte es nur sagen. Und jetzt lass uns doch eigentlich mal zum Thema kommen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Sendung so nenne, um alle zu teasern. Redbeard erklärt uns jetzt mal TCCC, weil das ja geheime Magie ist. So sind wir zusammengekommen. So. Weil ich habe letztens auch so ganz, weil ich auch manchmal dachte so, Alter, ich habe irgendwas verpasst. So. Also meine Ausbildung ist alles nichts mehr wert. Und wir brauchen jetzt alle irgendwie neue Verbandsmittel, und weil alles andere auf einmal ganz, ganz wichtig ist und TCCC ein Ultra-Ding geworden ist. Jetzt erzähl doch mal, was ist denn TCCC und warum ist das so ein Ding, Felix?
Ja, was ist TCCC? Taktische Verwundetenversorgung, auf gut Deutsch. Die taktische Verwundetenversorgung. Ich denke, warum ist das so ein Ding? Ist ganz einfach, vor allen Dingen mit Deutschland zu erklären. Es ist eine der wenigen Sachen, die Leute machen können, ohne irgendeine andere Fähigkeit davor zu erwerben. Sie müssen keine Waffenbesitzkarte machen.
Ja.
Sie müssen sich nirgendwo anders hinbewegen.
Ja.
Und jetzt ist wieder der Motivationsgrund, warum macht denn jemand bei so einem Training mit da?
Ja.
Entweder er möchte besser werden in dem, was er macht. Ja, oder er möchte seine tolle Hose anziehen. Er braucht einen Anlass dafür.
Ja, ja.
Und da ist TCCC-Training natürlich der Moment, wo ich im Endeffekt die UF-Pro-Hose und den Agilite-Plattenträger anziehen kann, um da einfach mal eine Israeli-Bandage anzulegen.
Ganz genau. Also die Das Ding ist ja, ich glaube, das ist auch im, ich sag mal jetzt, im Global War on Terror sprangen ja so einmal so Sachen rum, so die goldene Stunde und so weiter. Was aber auch nur in diesem Bereich funktioniert hat, also in einem sehr, sehr engen Bereich. Nichtsdestotrotz ergibt es natürlich Sinn, Erste Hilfe auszubilden. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Aber was für ein Hackmeck drum gemacht wurde und was wiederum für Marken aufgebaut wurden, und letzten Endes, ey, was ist denn neu? Also rein von den Techniken her.
Es gibt natürlich ständige Änderungen in den TQC Guidelines.
Ja, ohne Frage.
Die gibt's. Ja, die machen auch Sinn. Die gibt's.
Keine Frage.
Die ändern sich aber auch mal wieder hin und zurück. Ne? Dann ist X-Step gut, dann ist es auf einmal nicht mehr gut.
Ja, aber es ist doch
scheißegal.
Wie bei Erster Hilfe auch. So. Ja.
Die Sache ist auch hier wieder, es wird nach Alleinstellungsmerkmalen gesucht, es wird nach irgendwas gesucht und aus der Einsatzerfahrung einfach, als jemand, der Verwundetenversorgung mitbekommen hat, aus nächster Nähe. Ich sage immer, Erfahrung ist natürlich immer nur ein ganz beschränkter Teil des Ganzen, das da ist. Allerdings habe ich es auch von anderen nie anders gehört. Was passiert, ist im Endeffekt, dass der Combat First Responder oder Einsatzerzhelfer Bravo, ja, der ist derjenige, der dann als höchste Maßnahme ein Tourniquet anlegt oder einen Druckverband.
Genau.
Dann geht das Ganze weiter an den BAT und die machen auch nicht viel mehr. Und dann geht es ins Krankenhaus. Und, von dem, was ich bisher aus der Ukraine gehört habe, ist es dort auch nicht anders, außer dass es häufig keinen BAT gibt. Ja?
Ganz genau. Du hast nämlich die Möglichkeiten auf einmal gar nicht mehr. Du hast die Ressourcen gar nicht mehr. Und was mir so wichtig ist zu sagen da draußen, TCCC gehört auch dazu, also alle die Soldaten da draußen oder die Zivilisten. Erstmal an die Zivilisten da draußen, macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Ihr müsst nichts taktisch irgendwas, macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Fertig ist die ganze Laube. So, jetzt.
Gibt auch hervorragende Sanitäter, Betriebssanitäter-Ausbildung. Kann ich nur empfehlen. Die sind dann auch wirklich zertifiziert. Das heißt, man bekommt kein Fantasiezertifikat.
Ja. Ja.
Man ist dann tatsächlich zertifiziert. Und ich habe so ein Ding mal mitgemacht, da lernt man wirklich sehr, sehr interessante und sehr, sehr wichtige Dinge. Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wie sich für einen Zivilisten lohnt es sich, TCCC, ja, wir reden jetzt nur von TCCC. TCCC ist rund um den militärischen Verbund aufgebaut.
Ja.
Ja, das heißt, es geht tatsächlich nur um Taktik. Ja, das fängt ja schon alleine an bei Care Under Fire. Höchstwahrscheinlich werden die meisten Leute nicht Under Fire sein, wenn sie Care leisten. Das heißt, sie haben vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, Erste Hilfe zu leisten.
Ja.
Als der Soldat, der sich im Feuerkampf befindet.
Ja, ja. Aber das ist ja auch ganz kurz, da muss ich fix was dazu sagen. Mann, ey, Care Under Fire heißt auch erstmal, ich schieße zurück. Es ist keine Magie. Es ist nicht auf einmal so, jetzt ist Übungsende, jetzt kommen meine geilen Tourniquet-Skills aus der Klamotte geschossen und mein Israeli-Bandage und mein sonst irgendwie. Nein, es heißt einfach nur, fuck, ich muss jetzt erstmal. Ja, genau. Und weil wir das alle mal bei Three Kings 93 gesehen haben. Nee, es ist einfach, ey, schieß zurück. Ey, wenn der jetzt ausblutet, ist doof. Aber wenn ich daneben liege und blute, ist noch viel beschissener, weil dann kriege ich gar keinen mehr raus. Schieß zurück und danach muss ich halt so schnell wie möglich den irgendwie alles, was rausläuft und nicht rauslaufen sollte, stoppen. Und mehr ist es letzten Endes nicht.
Ja, aber
und
ihr müsst, ihr müsst aber auch mal so zwei Dinge sehen, das ist ganz klar unter dem Gesichtspunkt. Wichtig ist aber grundsätzlich auch erstmal, dass die Leute überhaupt mal damit in Verbindung kommen, unter einer ganz bestimmten Stresssituation richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist nämlich am Ende des Tages genau das, was halt passiert. Du musst halt Entscheidungen treffen. Also ich habe in meiner Laufbahn irgendwas um die 50, 60 Reanimationen mitgemacht. Davon waren Menschen, die waren schon länger, sagen wir mal so, nicht mehr auf diesem Planeten und die haben wir dann wieder zurückgeholt. Also unter so Situationen auch schon mal überhaupt grundsätzlich mit dem Objekt zu arbeiten, was tatsächlich einem Stress zuführt. Und das ist halt die Situation, dass da jemand halt stirbt. Und ich glaube, dass die wenigsten, und das ist auch eine Wunschvorstellung, dass die Leute einen Erste-Hilfe-Kurs machen und dann halt, dass es dann losgeht und die halt wissen, ja, jetzt muss ich dies oder das machen. Am Ende bleiben die fünf W-Antworten, die sie geben können und eventuell wissen sie, wo der Herzschrittmacher ist, in der nächsten Kreissparkassenfiliale oder das halt. Aber wirklich, und das gehört, das ist etwas, glaube ich, was halt beim Titular Ziel, das habe ich nämlich auch tatsächlich vor einem anderthalb Jahren, zwei Jahren mir mal durchgelesen, weil das im Zuge dessen mit Kanada und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam das auch hinvor und es geht halt auch ganz viel darum, Situationen zu überblicken. Und was Erik gesagt hat, fand ich super, nämlich ich bin jetzt da und muss helfen, aber auf mich wird halt auch geschossen. Also erstmal mich schützen und dann halt mich um dieses Leben, was halt in Gefahr steht, kümmern.
Ist sogar auf dem zivilen Bereich Scene Safety. Ne?
Genau.
100%.
Geht immer vor und beziehungsweise, das heißt, geht immer vor. Die Leute versuchen es ja immer in Kategorien. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, demjenigen zu helfen, komme, was wolle, dann ist das so. Ja, dann ist das aber meine eigene Entscheidung.
Richtig.
Ich persönlich denke halt, dass das im Endeffekt dem Ganzen einfach nur ein taktisches Gewand gegeben wird.
Ja.
Damit es cool ist.
Ja.
Wir haben natürlich auch positive Punkte dadurch, nämlich, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Das wollen wir nicht, 100%. Wollen wir nicht weglassen. Ja. Ja. Wenn ich mir ein pinkes Kleid anziehen muss, um interessanter zu wirken und ich was Gutes tue dadurch, ja, dann ist das natürlich legitim, aber dann muss ich es natürlich auch irgendwann mal sagen.
Ganz, ja? Ganz wichtiger Punkt. Also zum einen natürlich, ne, Stresssituation, du hast gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit, ne, oder Gott ganz sei Dank, Maschallah, dass wir nicht alle jederzeit irgendwie bluten und so. Aber es ging ja da, also das geht ja darum bei diesem TCCC, dass es wieder in Marketing aufgemacht wurde. Alter, es gibt Zeitschriften dafür.
Aber
als, ja. Ne, also 2000 oder als ich angefangen habe, ey, da waren die Sunnis, die Uhren geklaut haben und deine Stiefel geklaut haben, mit denen wolltest du nichts zu tun haben. So, wenn die bei dir im Trupp waren, hast du gesagt so, ja, ey, komm, hier meine Paracetamol kann ich mir woanders holen oder so. So, und auf einmal gab es diesen Klick so, ey, es gibt Combat First Responder. Ey, das klingt schon mal geil. So, da kriege ich schon mal einen ultra harten, weil das schon mal ein geiler Begriff ist.
Bin ich quasi so, PJ, ja?
Ja, genau, ganz genau. So, und dann konnte ich mir auch so eine geile Schere hier oben dran machen, so, dass jeder gesehen hat, ey, der hat ja deine Schere, wofür ist denn die Schere? Was ist denn das für ein Abbindezeug? Ja, genau, der hat eine Naht, der darf irgendwo reinstechen, so. Mann, der hat unter Nachtsicht, haben die Zugänge gelegt. Boah, wie geil ist denn das? Und auf einmal war das sexy. Und jetzt sind wir da, es gibt Zeitschriften so und es wird halt, ja, genau, und es wird halt ultra ein Ding draus gemacht. So. Und das Ding ist, das Ding ist, letzten Endes, Mann, wir sind beim Druckverband und beim Abbinden von Gliedmaßen. Mehr ist es doch nicht. So. Also und das fand ich halt so, das ist so spannend in der Entwicklung, ne?
Es ist natürlich immer, wir müssen es immer kontextbasiert sehen. Das heißt, Es kann natürlich mehr sein. Habe ich jetzt, was weiß ich nicht, einen Spähauftrag oder ähnliches?
Keine Frage.
Ich bin meilenweit von der Flotte entfernt oder ähnliches. Ja, dann haben die entsprechenden Medics natürlich auch Qualifikationen.
Aber auch dann, Felix, auch dann. So, ich bin im Fernspähtrupp unterwegs, werde angeschossen. Ey, dann habe ich andere Sorgen,
als dass
der vierte Mann stirbt.
Gleiche, ne? Ja, aber klar. Da muss der Medic dann tatsächlich auch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel
100%.
Zahnmedizin. Mhm. Ich habe einen SF-Medic kennengelernt, der Typ ist sogar Tierarzt. Ja, das heißt, der kann Pferde und Esel und sowas versorgen. Ja,
geil.
Das ist dann natürlich ein ganz anderes Level. Aber auch das ist wieder was. Ein Pferde- und Eselkurs würde jetzt nicht so viele Leute ziehen.
Ja, aber Takt mega eigentlich, einfach, ne?
Hm? Es geht immer wieder um Medizin,
ja,
die einfach in ein taktisches Gewand gezwängt wird.
Ja, ja.
Und es ist erstmal nichts Falsches dran, weil wenn sich mehr Leute dafür interessieren, ist es gut, aber dann seid wenigstens so ehrlich und sagt es.
Ja, ja, ja. Aber es ist wie sich ja auch Fernspiel entwickelt hat. Vor 20 Jahren haben alle gesagt, so, Alter, hier hab ich gar keinen Bock drauf. Jetzt wird es langsam wieder cool gemacht. Lorenz, was ist dein Take on tactical medical stuff?
Ja, also ich kann ein bisschen was zu erzählen. In meiner alten Verwendung hatten wir immer wir waren ja ein Team und Team zwei Trupps, a 5 Mann. Und einer von denen war immer ein CFR oder ein EHB. Ja, was soll ich dazu sagen? Bei uns war es immer wichtig, dass jeder medizinisch ausgebildet war, um dem halt zuarbeiten zu können. Aber ja, die größte Aufgabe war meistens dann immer, ihn zu stabilisieren. Vielleicht noch einen Zugang zu legen und das Abbergen vorzubereiten. Ne? Und alles andere wurde dann immer auf dem, ja, whatever gemacht. Deshalb, ja, das war dann auch mal so die beschränkte Sache. Ich sehe das ähnlich wie ihr. Da wird ein riesen Hype drum gemacht, ja, und dieses taktische Gewand, sage ich mal, dem Ganzen angezogen. Und ich finde, das sind immer dann so, ja, Sachen, die sind ein bisschen zu spezifisch. Wir haben bei uns jetzt im jetzigen Fachbereich auch eine Zelle nur für Sanitätsausbildung. Mhm. Und da gehe ich öfter mal vorbei, wenn wir mal eine Woche frei haben, und frage mal bitte, könnt ihr vielleicht mal 2 Tage zeigen, wie kann ich jemand aus dem Auto abbergen? Also so alltägliche Sachen, ein Autounfall. Wie kann ich jemanden aus dem Auto abbergen? Oder wie mache ich nochmal eine Herz-Lungen-Wiederbelebung? Oder wie lege ich einen Verband an? Weil das sind so Sachen, die könnte ich wirklich mal gebrauchen, vielleicht auch im Zivilen. Und das sind Sachen, die sollten dann wirklich sitzen. Und alles andere ist halt darauf aufbauen. Ne? Wenn diese, ich sag mal, wenn diese Basics stimmen, ja, dann funktioniert das auch. Man muss das nicht vermischen. Man kann auch schießen und eine ganz normale Erste-Hilfe-Ausbildung machen und dann später im Kopf das kombinieren.
Ich meine, gerade diese taktische Komponente, ne? Reden wir jetzt einfach mal über Tourniquets. Die Dinger sind ja im Endeffekt vom Aufbau her so gemacht, dass sie selbst ein dressierter Affe verwenden kann. Ja, nach einem Tag Unterricht. Ja?
Genau.
Und ich kann mich noch an eine Zeit bei Instagram tatsächlich erinnern. Da war es ganz groß, diese Videos zu posten. Wie falte ich mein Tourniquet richtig? Und ich kann das Ganze ja sagen. Das war ja abgesegnet. Ich war auf einem Kurs von einem KSK-Medic. Ja, das heißt, der wurde vom Medic aus dem Sandzug des KSK geleitet. Ja. Und wir sind dann auch irgendwann mal abends beim Bier auf das Thema gekommen und auf Tourniquet-Faltvideos. Und er sagte so, natürlich ein bisschen überspitzt, aber er sagte so, ja, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wie ich all meine Tourniquets gefaltet habe. Der Punkt ist ganz einfach der, es wird dann aus dem Einfachsten, ja, nämlich
einer Schnur.
Care Under Fire, an den falschen Punkten ein Riesending gemacht. Bei Care Under Fire wäre es ja erstmal wichtig, okay, Feuerüberlegenheit gewinnen. Wann entscheidet der Gruppenführer eigentlich, dass er die Medizin dem Auftrag unterordnet. Ja, auch gerade jetzt wieder Ukraine, ein ganz wichtiger Punkt, denn in Afghanistan war es ganz einfach, wurde jemand angeschossen, war die Medizin im Endeffekt dem Auftrag übergeordnet. Ja, weil wir haben ja im Rahmen von Force Preservation, Risk Aversion und so weiter und so fort, war es ja wichtig, ne, dass natürlich keiner stirbt. Ne? Ist ja auch verständlich.
Genau.
In der Ukraine ist es wieder was anderes, weil da sind keine versprengten Insurgents, da haben wir eine Flotte und da geht es vielleicht um einen Durchbruch oder ähnliches. Ja, ich muss eine Durchbruchsstelle schaffen und dann muss die Entscheidung getroffen werden, mache ich das jetzt überhaupt? Lasse ich den zurück?
Ja, genau. Lasse ich ihn zurück, lasse ich ihn sterben? Genau.
Und, ganz genau. Und Lorenz, da hätte ich gerne noch was. In deiner ehemaligen Verwendung warst du ja auch im Bereich Raumkampf tätig. Jetzt ist die Frage, du bist in deiner ehemaligen Verwendung, wärst du in einen Raum gegangen oder ähnliches und es gäbe einen Verwundeten, hättest du sofort das Fluten des Raumes oder ähnliches unterbrochen, um diesem Verwundeten zu helfen?
Genau. Lorenz schüttelt mit dem Kopf.
Nein, also nein. Ja, ich weiß, eigentlich müsstest du das jetzt rausschneiden, was ich jetzt sage, aber ich sage es jetzt trotzdem. Also bei uns sind die SOPs so gewesen: ein Verwundeter im Team, Abbruch der Mission, also Abbruch der Operation, Rückkehr zur Muttereinheit. Vielleicht schneidest du das ja besser raus, aber es ist halt nee, so. War die, und vielleicht ist das, greift das so ein bisschen die Kerbe, was Felix erzählt hat. Dass die, ich sag mal, die Gesundheit der Leute vorgegangen ist. Was
also, war bei uns, ja. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das darfst du nicht vergessen. Deswegen ist das auch nicht jeder verwundete oder tote deutsche Soldat in den Situationen, wo wir in den letzten 20 Jahren waren, ist eine Katastrophe. Ja, ist politisch eine Katastrophe, ist taktisch eine Katastrophe, ist strategisch eine Katastrophe, weil die der Feind ausnutzen kann. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir wollen,
da sind wir wieder beim Punkt. Taktik kann nur im Rahmen der Strategie existieren.
Ganz, ganz genau richtig. Um das mal ein bisschen abzubinden, Sascha, die Top-Skills Und jetzt Taktik. So, ey, wir schießen nicht zurück, aber was müsst ihr da draußen können? Ich sage nicht beherrschen, weil das ist schwierig, so oft kann man es nicht üben. Was muss man können, um richtig helfen zu können? Aus dem medizinischen
Sinne. Naja, sowas wie Vitalzeichen messen. Ne?
Vitalzeichen messen.
Das ist mal ganz, ganz wichtig. Dann halt einfach die Ansprechbarkeit des Patienten herausfinden. Ne?
Ansprechbarkeit.
Ja. Ganz klar. Dann halt die Lokation der Verletzung, des Schadens. Mhm. Ne? Das sind halt so Dinge. Und natürlich eine erste Versorgung, die halt so lang hilft, bis das weitere Hilfe, größere Hilfe eintrifft. Das heißt also Druckverbände, Schienen.
Mhm. Wobei Schienen, kann man vielleicht vernachlässigen. Also ich hätte jetzt gesagt, so aus meiner Sicht wäre so Ansprechbarkeit, HLW, stabile Seitenlage, Druckverband.
Genau so.
Damit habt ihr schon genug zu tun. Ja, so. Richtig. Wir reden noch nicht von Medikamentation.
Nein,
Schienen, ja, natürlich, um Schmerzen vorzubeugen. Aber das sind Sachen, ey, wenn ihr das könnt, dann seid ihr schon mal weit vorne, wenn irgendwas
voll ist. So, absolut.
Und das dann umsetzen zu können, es sind ja relativ einfache Sachen, aber das umzusetzen zu können, das ist wieder das, was Sascha sagt, wenn Blut spritzt, eine Frau schreit oder ein Mann schreit oder überhaupt auf einmal jemand schreit, ne, ich habe das auf dem Springerlehrgang hat sich einer die Schienbeine gebrochen und hat geschrien, er hat nach seiner Mutter geschrien, habe ich noch nie gehört. Da ist mir eiskalt ein Rücken runtergelaufen. So. Da war ich froh, dass der Sanis da war und nicht zu seinen verkrüppelten Beinen laufen musste. Und damit dann erstmal klarkommen. Deswegen, ey, simple Sachen, ne? Da haben wir es wieder, den Affen, der das eigentlich können muss. Aber die müsst ihr können. Ey, macht einen Erste-Hilfe-Kurs, ne? Übt das zu Hause. Interessanterweise ist in USA so der Heimlichgriff immer noch so ein Ding, so vom Ersticken her. Warum ist das, in Deutschland wird das so gar nicht so gemacht, ne?
Also, wir kennen das, wir wissen, was man da macht, klar. Das ist wieder auch so typisch, man hat in Deutschland Angst, dass man jemanden damit vielleicht auch nochmal verletzen könnte, was ja auch passiert. Also
Ja, klar.
Das Gleiche bei einer Reanimation wissen wir, wenn man das richtig macht, bricht man Rippen. So, das ist
einfach klar. Ja, klar.
Und du, ich kann es ja gar nicht sagen, obwohl der grundsätzlich für das, aber der Heimlichgriff, den kannst du tatsächlich bei ganz wenigen Dingen, wie zum Beispiel etwas, was dir halt falsch in der Luftröhre hängt, so, kannst du ja anwenden, ansonsten ist der auch. Und tatsächlich ist der schwieriger, als man manchmal denkt. Ne?
Ja, klar.
So, aber ich kann nicht sagen, warum das hier nicht so verbreitet ist. Nee.
Ja, okay. Also auf jeden Fall spannende Punkte. So, Felix hat keine Lust mehr, der ist gerade weg. Da ist er wieder. Felix, es kam eine Frage bei Instagram rein. Um mal so, ne, wir binden jetzt mal ab TCC oder auch diese taktischen Dudes da draußen. Er geht einfach. Letzten Endes, wenn ihr Bock drauf habt, geht natürlich dahin, wo ihr Bock habt, Kurse zu machen. Ne? Aber lasst euch nicht verarschen. So,
nein, bloß weil, geht nicht hin. Ne?
Auf gar keinen Fall. Nein, doch, ey. Nein, ihr müsst doch da Bock drauf
haben. Also,
aber letzten Endes, ne? Aber ey, dann macht doch lieber einen Erste-Hilfe-Kurs in Wildkräuterführerschein. Wobei, das ist schon auch wieder, wo jetzt viele ey, in den Wald gehen und sagen so, hier, ey, du kannst Bärlauch fressen. Ja, Mann, ey, da kannst du in jedem Buch. Kauft euch lieber ein Buch und sucht das, ne? Ihr braucht manchmal vielleicht gar keinen Kurs.
Die Frage ist erstmal, brauche ich, es geht nicht darum, brauche ich als Zivilist oder was auch immer, ob ich die Taktik brauche oder nicht, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist ein ganz anderes Thema, brauche ich das oder nicht. Aber erstmal, egal in welchem Bereich ich tätig bin, geht zu Profis, die das tagtäglich jetzt und hier unter Beweis stellen müssen.
Ja.
Das heißt, wollt ihr schießen lernen, geht zu einem Sportschützen.
Mhm.
Wollt ihr Medizin lernen, geht zu einem Mediziner, der das regelmäßig macht, der nichts anderes macht.
Wollt ihr klettern lernen,
geht zu einem Kletterer. Wollt ihr Gewichtheben lernen, geht zum Gewichtheber.
Wollt ihr bessere Blowjobs geben, geht auf die St. Pauli. Genau. Ey, that's exactly. Sorry. Wir müssen uns den
da geht ihr zu Erik am besten.
Ja, genau. Ne? Blowjob ist mein Ding, ey. Da bin ich sehr begabt. Felix, es kam eine. Danke für das Lob, Sascha. Oha, nice. Also, ne, da werde ich ja ganz rot, aber so soll es sein. Ich habe eine Frage von Instagram reinbekommen. Ich habe da mal gefragt, so gibt es Fragen an Redbeard. Was mit YouTube haben wir schon quasi beantwortet. Wann ist das Buch da? Wie sieht's aus mit dem Buch, Felix?
Das Buch. Buch. Nochmal, da jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist, nochmal erstmal YouTube. Wir arbeiten dran. Wir haben natürlich zwei unterschiedliche Formate. Wir haben das Hochformat für Instagram.
Ja.
Wir haben das Querformat für YouTube. Und da ist halt auch die Videolänge anders.
Ja.
Es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, okay, wir laden jetzt alles, was wir für Instagram gemacht haben, auf YouTube hoch.
Sieht aber scheiße aus, ja.
Sieht erstmal scheiße aus. Man könnte natürlich auch wieder reinschneiden oder Ähnliches. Ja, ja. Wir suchen allerdings tatsächlich noch bei YouTube nach dem vernünftigen oder nach dem passenden Format. Mhm. Das heißt, wie wollen wir das Ganze rüberbringen? Das ist jetzt halt die Frage. Wie machen wir das? Wie machen wir das in Zukunft? Da haben wir schon ein paar Ideen. Mhm. Wir wollen jetzt allerdings nicht einfach, um einen YouTube-Kanal zu haben, auf YouTube gehen.
Ja.
Beziehungsweise oder vielleicht auch auf andere Plattformen wie Vimeo oder einen eigenen Server oder. Aber dort haben wir natürlich viel mehr Zeit, Sachen rüberzubringen, Sachen zu erklären. Und das Gleiche wie bei Instagram zu machen, würde einfach nicht funktionieren. Mhm.
Wobei ich sagen muss, ich finde die Längen, das fällt mir selber als oder uns als YouTube-Creators raus, so ich, bei vielen Videos landen wir so bei einer Viertelstunde, das ist fast zu lang. Und ich finde diese kurzen, schnellen Dinger, die du machst, sei es Navigation, sei es Knoten irgendwie, das geht gut weg und das kommt auch dem heutigen Konsumverhalten so ein Stück weit entgegen. So eine Information,
jetzt,
die du dir
abspeichern kannst. Wir haben jetzt heute Abend für Agilite haben wir eine Abweichung. Ja. Das Video geht leider fast 20 Minuten. Ja. Weil es einfach viel zu sagen und zu erklären gab. Da haben wir uns ein bisschen verhaspelt. Aber grundsätzlich, ja, wir werden dort bei Kurzvideos bleiben. Da es auch viele Dinge gibt, wo ich sage, okay, gut, Karte, Kompass etc., die einzelnen Themen, ich brauche nicht 20 Minuten für eine Marschkompasszahl oder Ähnliches.
Ja, eben, das geht halt auch. Ne? Es kommt dann auf den Content an.
Eine Anreihung von Füllworten. Wir haben eine Idee für YouTube. Wir müssen das Ganze nur noch realisieren. Aber es wird dann auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal geben, weil wir wollen halt nicht Garen Thump 2.0, ja. T-Rex Arms 2.0 oder Ähnliches sein. Ja, okay, Lorenz ist Garen Thump.
Ja.
Ich weiß.
Der Deutsche, der Karabinerfinger nennt man ihn noch.
Sein Sohn.
Der Karabinerfinger ist sein Sohn. Der K98-Finger.
Nein, Fakt ist, die Sachen müssen irgendwie entsprechend rübergebracht werden, unseren Standards entsprechend. Und das richtige Format zu finden, ist das Problem. Nicht die Videos zu drehen.
Ja, genau das Format. Und Buch?
Genau. Also die richtige Mischung aus Action, sachlichem Inhalt und dass man beim sachlichen Inhalt auch nicht einschläft. Weil ich denke, dass die einfachste Form, sachlichen Inhalt rüberzubringen, tatsächlich weiterhin die Storys sind. Denn sie sind geschrieben, man kann es einfach mal eben abrufen. Nichtsdestotrotz Buch. Das Buch wird gegen Ende des Jahres fertig werden. Wir haben ein paar Verzögerungen. Also wir haben auch total sinnfreie Verzögerungen, sage ich mal, wie zum Beispiel Nathan von CBRN Art, der viele der Illustrationen, was Taktik etc. angeht, für uns gemacht hat.
Geil, mega. Der macht das so toll.
Ja, der hat seine Augen natürlich verletzt. Ja.
Wie das denn? Hat er keine Safety Glasses? Das
war eine ganz lustige Geschichte. Er hat Probleme durch den Bildschirm bekommen. Deswegen sage ich immer, wenn ihr viel am Bildschirm arbeitet, nehmt so ein Blaulichtfilterbrille. Nichtsdestotrotz, er hat dann Augentropfen genommen. Auf die Augentropfen hat er allergisch reagiert.
Ach,
und deswegen hat er sein Auge dann komplett kaputt gemacht. Und jetzt ist er gerade erstmal am Auskurieren. Das heißt, wir warten im Prinzip auf die Illustrationen und müssen dann nochmal komplett neu formatieren, sobald die Illustrationen drin sind und dann nochmal quasi komplett drüber gucken. Das heißt, beim Independent Publisher machen wir das im Prinzip.
Ja.
Sodass wir im Prinzip über uns selber verlegen, dass dann nochmal jemand drüber schaut. Das heißt, gegen Ende des Jahres wird das Ganze fertig.
Ja.
Vielleicht auch schon früher, falls eine Wunderheilung eintritt. Also Nathan versucht jetzt langsam zu malen, aber wem es aufgefallen ist, es kamen jetzt lange keine Guides mehr raus. Und bei Seaburn Art und auch zum Beispiel für unseren Podcast mit Matt gab es zum Beispiel auch noch kein Cover-Artwork. Das heißt, es sind tatsächlich technisch-medizinische Probleme.
Ja, okay. Aber es wird so ein bisschen das Ranger-Handbuch in noch besser, so ungefähr kann ich mir das vorstellen.
Die Idee, ich habe, wie das alle wissen, oder wie es die meisten wissen, ich hab gewisse Probleme mit dem Ranger-Handbuch.
Ja,
Ich hab gewisse Probleme mit Battle Drills. Die Frage war für uns, wie bieten wir vernünftige militärische Inhalte. Wissenschaft in einem einfach zu verarbeitenden Format an. Und die Sache ist, dies wird ein Einleitungskapitel geben, in dem erstmal erklärt wird, wie funktioniert Krieg überhaupt, was sind die wichtigsten Aspekte, was ist die Rolle der Infanterie. Und danach werden im Endeffekt Aufträge erklärt und es werden Beispiele gegeben, ja. Das heißt, wir werden auch wieder mit dem ganz klaren preußischen Mantra arbeiten, kein Schema. Ja, das heißt, es wird immer ganz klar gesagt, dass das nicht die einzige Art ist, diesen Auftrag zu bewältigen. Dann wird es natürlich eine kleine Ausrüstungssektion geben. Das heißt, was sollte man überhaupt erstmal besitzen? Ja, das heißt, vernünftiges Schuhwerk etc. Ja, genau, Kit-Up zum Beispiel, solche Geschichten. Auch da, wir haben gerade bei Volume 2 haben wir einfach mal gesehen, dass wir als erstes im Prinzip oder als erste erstmal so eine Baseline geschaffen haben, was sollte man im Idealfall alles besitzen. Dann wird es eine Priorisierung geben, was sollte ich mir zuerst holen. Das wird es auch vielleicht schon vorher als Guide geben. Wir sind jetzt aber erstmal mit den wichtigsten Themen durch. Wir haben die wichtigsten militärischen Themen angesprochen. Den Angriff werden wir uns nochmal anschauen. Wir haben allerdings den Handstreich, wir haben die Aufklärung, ja, wir haben die Patrouille als solches. Was ist überhaupt eine Patrouille? Gerade im deutschen Bereich eine sehr schwierige Sache, weil wir sagen ja immer gerne, wir gehen auf Patrouille, aber was ist das überhaupt? Das heißt,
ganz wichtiger Punkt, so dieses, also das ist so meine Hauptproblematik, wenn ich bei euch die Quizzes mitmache, dass ich die englischen Begriffe nicht kenne oder anders auslege. So, ne? Also wie gesagt, was das Combat Patrolling ist, ist bei uns der Jagdkampf. Ein ganz seltsames Ding, so nach dem Motto. Ne?
Genau, es ist das Gleiche, aber auch irgendwie nicht.
Also
es
gibt, ja, genau.
Desto mehr man sich mit Military Arts and Science beschäftigt, desto komplizierter wird es. Denn wie wir wissen, ist eigentlich fast alles, was heutzutage gemacht wird, hat einen deutsch-preußischen Ursprung. Das fängt bei Clausewitz etc. an. Allerdings gibt die amerikanische Sprache, ich sag mal Thema Schwerpunkt, ja, nicht die Möglichkeit her, das Ganze zu erfassen. Und jetzt haben wir einen ganz interessanten Wechseleffekt. Wir haben in Deutschland mittlerweile Leute, die nicht mehr wissen, was ein Schwerpunkt ist, in welchem Kontext. Ja, denn es gibt ja mehrere Schwerpunkte auf verschiedenen Ebenen, die ich setzen kann. Im Amerikanischen muss dann zum Beispiel das Center of Gravity dann in professionellen Publikationen dann immer wieder mit Schwerpunkt auf Deutsch untermauert werden, damit man weiß, okay, gut, das ist jetzt der Main Effort, das ist jetzt der taktische Schwerpunkt, der gesetzt wird. Das heißt, wir sind auch da natürlich, was Übersetzung etc. angeht, an allen Fronten unterwegs.
Ja.
Und ja, Thema Combat Patrol, Jagdkampf. Ich persönlich sehe den Jagdkampf als was ganz Eigenes.
Mhm. Ja, also das ist genau das Ding, aber es gibt halt nichts Vergleichbares in der englischen Übersetzung, so außer, weiß ich nicht, so eine Art Irregular Warfare. Aber es führt jetzt schon zu weit. Also letzten Endes, wir freuen uns darauf, dass das Buch kommt und wir merken ja auch in dem Gespräch immer, auf was für einem Level wir uns hier bewegen. Das ist wirklich Military Art, Military Science letzten Endes, also Wissenschaft. Und wie einzigartig das ist im deutschen Bereich, haben wir auch schon deutlich gemacht. Und
ja, es gibt auch vektorbasierte CQB-Kurse.
Ja, genau. Ja, genau. So. Sehr, sehr gut. Ja, gut. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile geschnattert. Sascha, wie sieht's denn aus? Hast du noch Fragen?
Ich glaube, Felix hat schon die meisten Fragen beantwortet. Ich glaube, grundsätzlich viele Leute haben da draußen, noch, was ich eben schon mal sagte, noch mal die Kurse. Ich glaube, viele Leute freuen sich darauf. Ne? Ich hoffe. Einfach. Ich hoffe. Wir hatten ja gestern schon mal eine Folge aufgenommen. Da ging es um die Frage, ob wir dabei sind. Und bei den Kursen von Redbeard. Ja. Und da Erik gerade im Hintergrund Fightwire with Fire mit der Ukulele spielt. Ja, also wir stehen auf jeden Fall auch dabei.
Also bei den Kursen, ich werde unterstützen als Ukulele-Lehrer.
Ja, gut, ja. Okay. Also ja. Genau, deswegen, da freuen wir uns auf jeden Fall richtig drauf, auf die Lehrgänge mit euch, beziehungsweise auf die Kurse. Ich habe soweit nichts.
Ich denke, es wird gut.
Ich denke, es wird auch gut.
An den Robber hätte ich allerdings noch eine Frage, weil er so stiller Beisitzer ist und weil ich wirklich Interesse an seinem Content habe. Was ist denn bei dir die Planung? Du hast als erster in Deutschland Funk im taktischen Kontext thematisiert. Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht. Hm.
Die Planung ist, dass das BKA möglichst nicht auf ihn aufmerksam wird.
Ich werde das Thema auf jeden Fall ausweiten. Ich sag mal so, ich bin jetzt gerade an die Grenzen des mir Möglichen gegangen, ohne, ich sag mal, gegen die Bundesnetzagentur zu verstoßen. Es liegt jetzt aber gerade in der
Wir
Pipeline.
Wir verstoßen alle nie gegen
die nie, nie. Es liegt jetzt aber gerade in der Pipeline, auch in Rücksprache mit einigen coolen Dudes auf Instagram, die Amateurfunkprüfung, nur um mir da auch nochmal ein bisschen mehr Wissen anzueignen. Und es soll jetzt so in Richtung Direction Finding gehen. Das ist aber noch so in entfernter Zukunft, aber ich bin gerade so dabei, mich schon mal in das Thema etwas tiefer einzulesen, wie man, ja, ich sag mal, Funk nicht triangulieren kann, aber wie man herausfindet, in welche Richtung, ich sag mal, der Funk liegt.
Das ist ein ganz heißes Thema. Das ist wirklich auch gerade im Kontext Ukraine interessant. Was hast du zum Thema Baofeng und Analogfunk allgemein?
Also wir haben keine Baofengs hier zu Hause. Also, das sind keine High-End-Geräte. So, das muss ich dazu mal sagen. Und die Kanäle von Baofeng sind, ich sag mal, nicht ganz so präzise, aber es ist eine günstige Variante, über die Ferne zu kommunizieren. So. Und das muss man auch so sehen. Es ist ein Wegwerfgerät, mit dem ich erstmal kommunizieren kann. Analog sehe ich aber langsam, aber sicher auf dem absteigenden Ast und durch die Ersetzung durch den Digitalfunk, weil der Digitalfunk hat noch so ein paar andere Vorteile, sei es einmal die Sprachqualität und in Deutschland und anderen Teilen der EU nicht erlaubte Verschlüsselungsmöglichkeiten. Aber das ist ja nur rein ein Thema, was man so, ich sag mal, rein wissenschaftlich einmal von außen betrachtet. Aber aber das kannst du natürlich mit dem Digitalfunk abdecken. Und ich denke, dass im kurz oder lang der Digitalfunk den Analogfunk, ich sag mal, im Personenfunk, also im Manpack-Bereich ablösen wird. Weil, ja, man sieht das jetzt auch mal, wenn man in die Behörden geht, ne? Die Polizei stellt auf Digitalfunk um und so weiter und so fort.
Die Bundeswehr auch.
Ja, 2088, so. Also dann wird das sein, ja.
Es gibt mittlerweile tatsächlich ein Beschaffungsvorhaben, von dem ich weiß, dass relativ schnell funktionieren soll, weil man dann doch gesagt hat, okay, aber Thema Baufeng, meine Meinung dazu ist eigentlich, wenn ihr Funk, also ich persönlich, ich habe Funk nicht, und da sind wir auch wieder beim Thema Anwendung von Sachen und taktischer Kontext. Ich habe mein Funkwissen nicht von der Bundeswehr, ich habe mein Funkwissen dadurch, dass ich mit dem Baufeng rumgespielt habe.
Voll, komplett, 100%. Also es ist die günstigste Möglichkeit, in den Funk einzusteigen. Wenn es kaputt geht, ja dann, 25 € und weg. Und ich kann ganz viel probieren, sei es, ich kann Unterkanäle einstellen, ich kann auf verschiedene Frequenzbänder gehen, ich kann, Angabe jetzt ohne Gewehr, ich darf ja schon mal auf den Amateurfunkbändern mithören, zum Beispiel, ich darf ja nur keinen Sendebetrieb durchführen.
Genau, ja. Das dürfen wir nicht.
Das machen wir auch nicht. Und,
richtig.
Es ist eine super Möglichkeit, alle Einstellungen, die auch ein professionelles Amateurfunk-Handfunkgerät hat, einmal anzugucken. Sich die, ich habe das zum Beispiel gemacht, um, ich habe damit gelernt, ich bin mal die ganzen Menüpunkte durchgegangen, sind beim Baofeng UV5R, ich glaube 39 oder 40 Menüpunkte und ich habe alle Menüpunkte einfach mal eingegeben, was sind so Kurzbegriffe, ja. Und da bin ich dann auf ganz viele Sachen gekommen und da gibt es dann so ein, ja, irgendwann wird das dann zum Deep Dive. Also um einfach zu lernen, ist das
dann,
wirklich.
Dann weiß man eigentlich auch schon das meiste, ne? Weil wenn ich analog verstehe, wenn ich analog verstehe, dann verstehe ich auch das meiste bei digital, ne? Nur dass ich halt ja im Prinzip ein Premiere-Abo brauche für digital.
Ganz
ne?
Genau. Ja. Also letzten Endes so, ey, die machen wir uns nichts vor, Baofeng, ey, für jeden, der auch mal Mann, der SL-Team nachspielen will und zu Hause mal ein Walkie-Talkie haben will, ey, das hat uns doch schon immer fasziniert. Wir wollen doch auch. Funken macht halt auch einfach Spaß. Es ist halt einfach, Mann, es ist halt, das Büchsentelefon hat uns früher schon fasziniert. Und wie viel geiler ist es, dass ich eben doch weit entfernt mit Leuten funken kann oder mich kommunizieren kann. Das ist eine super Sache.
Wir haben ganz viele Alleinstellungsmerkmale, wollte ich schon sagen. Wir haben ganz viele Punkte, die sich einfach auf analog übertragen. Ja, wir haben Frequenzen etc. Auch das gibt's bei digital. Ja. Das heißt, die Grundfunktion verstehe ich und ich sehe kein Problem darin, 20 Euro oder was auch immer so ein Ding gerade kostet, zu investieren, um erstmal die Basics zu lernen und dann im Prinzip vielleicht auf ein mittelklassiges oder hochklassiges digitales Funkgerät zu wechseln.
Die Terra zum Beispiel.
Genau.
Was auch interessante Themen sind, und jetzt ohne, ich will die Funksache hier nicht weiter ausschieben, so schleiern oder defizieren sind ganz tolle Sachen. Ja. Wie arbeitet man mit einer Funktafel? Das macht, auch, also mir macht das richtig Spaß. Für manches ist der Graus, aber das sind so Sachen, die sind cool. Es macht Spaß. Und wenn man das richtig beherrscht, dann hat man ein Asset für sich selber, was einen richtig weiterbringen kann.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Also, ey, Gott, musste auch letztens auch schon wieder eine Weile her, eine Ausbildung machen, authentifizieren und ich so, ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Aber wenn man sich da reinfuchst, macht das richtig Bock und man hat ja auch so einen Spielfaktor, so letzten Endes, das ist ja auch Geheimsprache und das ist ja immer so dieses, ne, und das kann spannend sein, also, ne, vielleicht demnächst, ne, Medics sind jetzt die coolen Dudes, demnächst werden es die Funker, weißt du, die ganzen alten Kabelaffen, so. War das schon auch cool. Felix, was ist die nächste Planung? Hast du demnächst eine Reise geplant?
Reise? Ja. Eine innerhalb von Europa, so viel kann ich sagen.
Schön.
Und
schön.
Die andere. Welche
Himmelsrichtung?
Ost. Und die andere wäre dann wieder gegen Spätsommer in Richtung USA.
Schön.
Dann diesmal ein längerer Trip werden wird, da auch wieder ein bisschen Verbindung aufbauen. Wir werden mit Crossfire-Packs einiges machen. Das heißt, da kann ich schon mal verraten, da es hier in einem kleinen Kreis ist, dass eine komplett neue Rucksackserie rauskommt.
Das ist nicht gut.
Ich weiß.
Es tut jetzt schon weh.
Die in vielen Bereichen halt im Prinzip auf unserem Feedback basiert. Da wir halt einfach den Schwachpunkt in der Nylon-Komponente gesehen haben. Wir werden sehr eng mit CTT Solutions, das heißt Mike Pannoni und X-Ray Alpha zusammenarbeiten. Das heißt, auch da ist ein Besuch geplant, dass wir uns halt mal für längere Zeit sehen und dort dementsprechenden Content produzieren. Das ist, ist ein wichtiger Punkt. Und mit T-Rex Arms könnte es demnächst auch mal wieder eine Zusammenarbeit geben.
Super cool. Das klingt schön. Klasse. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir freuen uns, uns im Sommer zu sehen. Das wird eine geile Sache. Einfach auch, um draußen zu sein. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden gequatscht. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch und alles, was weitergeht. Wünschen dir erstmal viel Erfolg bei dem, was du hast. Hast du aber sowieso. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Ja, vielen Dank auch, ne, Robber, Sascha sowieso.
Danke, Lorenz.
Ja, dass ihr da wart. Richtig geil. Weil das ist, ich glaube, wir sind, wir sind ganz schön, also ne, es wird mit Felix immer sehr wissenschaftlich so, oder sehr, das ist halt nicht einfach nur dummes Gelaber so. Und das, wir sind ja die Könige des dummen Gelabers, also ich zumindest so. Und mit Felix kommt die Tiefe immer mit dazu rein und das ist sehr, sehr spannend. Also nochmal vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
Danke euch.
Habt ihr noch Punkte? Sascha, du noch Punkte?
Ich bin ganz glücklich. Ich freue mich jetzt auf selbstgebackte Pizza und
super.
Freue mich einfach. Alles cool. Vielen Lorenz. Dank, Felix. Vielen Dank, Lorenz. Das ist ganz toll. Und, ich freue mich immer wieder über Input von euch beiden.
Genau. Lorenz.
Natürlich vom König des dummen Gelabers. Ich liebe dich, das weißt du
ja. I love you, baby.
Lorenz. Ich kann nur allen raten und ich glaube, Felix wird mir recht geben. Hinterfragt alles. Hinterfragt alles, was den taktischen Bereich angeht. Und hinterfragt auch, hinterfragt den Background der Leute.
Ja.
Guckt, ob die eine solide Background-Story haben. Und ich sage euch eins: Bei den meisten Leuten, wenn man um die erste Ecke rum nachforscht, dann ist es ganz viel Schall und Rauch.
Ich denke, wir können hier auch ganz einfach ansprechen, worum es geht. Sollte euch jemand wissenschaftsbasierte CQB- und Raumkampfkurse anbieten und sein Labor sollte aus seinem Keller bestehen und er würde da mit Airsoft-Geschichten Limited Penetration trainieren, solltet ihr euch das Ganze tatsächlich überlegen, denn nur weil jemand in einer wehrpflichtigen Armee im Nahen Osten war, heißt es nicht, dass derjenige Kampferfahrung hat. Heißt das nicht, dass derjenige das, was er gemacht hat, tatsächlich auch
verinnerlicht hat?
Dasjenige, was er ausbildet, tatsächlich auch gemacht hat. Und es könnte auch sein, dass derjenige auf einmal, wenn man ein wenig Recherche betreibt, sehr lange im Bereich Airsoft Milsim aktiv war, bevor er dann tatsächlich in dem Bereich, alles andere könnte auf CBRN-Art finden, denn dort haben wir das Thema direkt angesprochen. Alles andere könnte auch tatsächlich einfach nur durch Airsoft erarbeitet sein. Und man kann durch Wände schießen. So viel sage ich dazu.
Und in manchen Foren wurdest du Super Noob genannt.
Ja.
Okay, also.
Fuck you.
Alles klar. Dann, genau, geht auf CBRN, wenn ihr mehr von Redbeard hören wollt. Unterstützt mein Patreon. Macht einfach, unterstützt die guten Jungs da draußen und geht raus. Tut Dinge, macht Kurse, aber nur bei den richtigen Leuten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.